Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten jetzt schon zwei Podcasts zu dem Thema Thrombozytenfunktionsstörung, also Störung der Blutplättchen. Doch da gibt es noch sehr viel mehr.
Das ist richtig. Und zu diesem Zwecke haben wir jemanden interviewt, nämlich den Professor Tamam Bakschul aus Tübingen. Und der ist Thrombozytenexperte. Und der ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, wenn ich Patienten, die niedrige Thrombozyten haben, das hatten wir ja das Thema, Thrombozyten gebe, hat er festgestellt, dass die Thrombozytenzahl unterschiedlich ansteigen bei den unterschiedlichen Patienten. Und hat sich gedacht, Mensch, woran liegt das denn, dass die Menschen die Blutplättchen anders aufnehmen? Das war die eine Frage. Aber viel interessanter, was das auch noch zu bedeuten hat, hat er festgestellt, dass die Blutplättchen noch eine andere Aufgabe haben, nämlich Faktor 8 zu binden. Und das ist hochspannend. Das bedeutet ja, unterschiedliche Faktor 8 Präparate binden unterschiedlich an den Blutplättchen, aber auch der eigene Faktor 8 bindet auch nochmal unterschiedlich an den Blutplättchen. Und ihn haben wir uns angehört in Wien auf einem Kongress. Und schauen wir uns doch mal an, was er uns alles zu erzählen hat. Tamam, ich grüße dich. Hallo.
Hallo
Professor Bakschul aus Tübingen.
Hallo.
Ist heute unser Gast.
Hallo Björn. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Wir sitzen heute in Wien in einem Lokal und sind fast am Endspurt unseres Kongresses und wollten uns ein bisschen unterhalten über, ja, was soll es auch sein, Gerinnung. Aber Gerinnung ein bisschen anders. Tamam, du beschäftigst dich mit den Blutplättchen schon seit eh und je.
Ja.
Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und was spielt oder was für eine Rolle spielen Blutplättchen in der Gerinnung?
Ja, meine Liebe zu Blutplättchen hat eine sehr interessante und spannende Geschichte. Ich bin halt, wie du weißt, Transfusionsmediziner. Und in der Transfusionsmedizin stellt man unterschiedliche Zellpräparate her als Therapeutikum, als Medikamente für die Patienten, unter anderem die Thrombozyten. Und da habe ich irgendwann realisiert, dass bestimmte Patienten nicht so stark von der Thrombozytentransfusion profitieren und ich wollte das verstehen. Und dann habe ich nach und nach gelernt, wie Thrombozyten funktionieren und warum wir Thrombozyten überhaupt brauchen.
War es so für dich, dass wir zwar einen normalen Spiegel von der Thrombozytenzahl haben, aber dass sie in ihrer Funktionalität nicht so den Effekt hatten?
Genau, das ist sehr spannend, was du sagst. In der Tat, am Anfang habe ich als noch junger Assistent geglaubt, wenn die Thrombozytenzahl genug sind, sprich so um die 150.000 und mehr, dann dürfte eigentlich das nicht daran liegen, wenn die bluten. Dann habe ich was anderes gesucht, zum Beispiel Störung in der plasmatischen Gerinnung, Faktor 8, Faktor 7. Und dann habe ich nach und nach gelernt, dass diese Zahl allein nicht reicht für eine intakte Hämostase, sprich die Blutung kann nicht nur durch die Zahl der Thrombozyten gestoppt werden, sondern die müssen gut funktionieren.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du dann, wenn die Patienten ihre Thrombozyten bekommen haben, dann müsste es ja so sein, dass es nicht funktionierende Thrombozyten waren. Das heißt, es gab irgendeine Störung in den Thrombozyten. Hast du angefangen, die Blutplättchen in den Beuteln zu untersuchen oder was hast du gemacht?
Ja, pass auf. Also das war schon mittlerweile fast 20 Jahre her, so lange. Und ich habe versucht zu wissen, ob die Thrombozyten tatsächlich, also wenn wir Blutentnahme machen für die Blutspende, dann lagern wir die Thrombozyten in einem Beutel. Und mit unserer Forschung haben wir nachvollziehen können, dass diese Lagerung in diesem Beutel eigentlich die Thrombozyten nicht so richtig konserviert, sondern die würden dadurch auch mit der Lagerzeit ihre Funktionalität, also ihre Bedeutung für die Gerinnung verlieren. Das heißt, wir haben gelernt, dass die Thrombozyten nicht so richtig sich wohlfühlen in diesem Beutel. Mittlerweile hat es diese Lagerbedingungen besser geworden, dass neue Beutel, die zum Beispiel auch eine Atmung der Zellen erlauben, haben wir diese Beutel mittlerweile. Das heißt, die Qualität der Thrombozyten ist besser geworden. Aber was wir parallel dazu gelernt haben, dass diese Störung durch die Lagerung, nach der Blutentnahme auch bei Patienten vorkommen konnte. Und dadurch können die Patienten auch verstärkt bluten.
Das ist ja eigentlich dramatisch. Das musst du dir mal vorstellen, du gibst ein Thrombozyten-Hochkonzentrat und gehst in der Annahme, dass die normale Thrombozytenzahl da ist und gehst hundertprozentig davon aus, dass der Patient dann aufhört zu bluten, aber dem ist nicht so. Hm.
Ja, ich komme ja so ein bisschen aus einer anderen Ecke und da habe ich eins mitgenommen, vor allem aus dem operativen Bereich, dass Thrombozyten eigentlich sehr stark sind. Also ein Patient, der gesunde Thrombozyten hat, darf durchaus auch wenige Thrombozyten haben und kann trotzdem operiert werden. Wichtig war für uns immer nur, die Rückmeldung zu bekommen, ob diese Thrombozyten krank sind, ob sie funktionieren.
Du hast zum Teil recht. Also mittlerweile weiß man, dass man nicht zu früh transfundieren muss und soll, sondern dass die Zahl, früher haben wir zum Beispiel transfundiert bei 20.000 Plätzchen. Mittlerweile wissen wir, dass 20 und 10.000 das Gleiche, fast das Gleiche.
Was ist so der Normalwert?
150.000 sollte man eigentlich schon haben in der Zirkulation, also in der Blutentnahme. Alles unter 100.000 Thrombozyten bedarf einer Kontrolle mindestens, wenn die Patienten auch zusätzlich Blutungsneigung aufweisen. Also Hautanblutungen, Veränderungen, Blauflecken etc.
Was hast du dann gemacht? Du hast dann angefangen, die Thrombozyten auf ihre Funktionalität zu untersuchen.
Korrekt. Was wir gemacht haben, was man eigentlich in der Thrombozytenforschung, das ist, was wir wissenschaftliche Arbeit machen. Man schaut diese Zellen, ob sie nach Zugabe von bestimmten Substanzen, die die Zelle aktivieren, auch darauf reagieren. Und man kann zum Beispiel schauen, wenn der Patient Medikamente einnimmt, die Blättchenfunktion beeinflussen, dann kann man das auch in diesem Labortest analysieren. Und wir haben geschaut, wie reagieren die Thrombozyten denn überhaupt auf diese Substanzen. Diese Substanzen reflektieren für uns auch die Funktion der Thrombozyten nach der Transfusion.
Okay.
Und dann haben wir festgestellt, dass bestimmte Eigenschaften, die man nach einer direkten Blutentnahme messen kann, durch die Lagerung nicht mehr zustande kommen.
Was war die Konsequenz?
Ja, also als Transfusionsmediziner habe ich mich dann irgendwann verpflichtet gefühlt, man muss das ändern, und wir haben, wie gesagt, die Lagerbedingungen verbessert, dann haben wir ein neues Konzept der Thrombozytenlagerung entwickelt und wir arbeiten dran, also wir sind leider noch nicht so weit.
Aber das ist ja der eine Part, das heißt, du hast in den Thrombozyten, also in den Beuteln die Thrombozyten gesehen, dass da die Funktionalität nicht da ist, aber du bist ja jetzt einen Schritt weiter gegangen, dann hast du dir die Thrombozyten bei den Menschen angeguckt.
Genau.
Was ist da passiert und was hast du da gemacht?
Also es gibt unter Patienten mit Blutungsneigung findet man in einem Teil dieser Patientenkohorte oder dieser Patientenpopulation findet man auch Patienten, die gestörte Funktion der Thrombozyten haben. Am häufigsten ist eine Störung, die sogenannte Granularfreisetzungsstörung. Hier können die Plättchen, wenn sie aktiviert werden, ihre Funktion nicht 100% wahrnehmen, weil sie miteinander nicht mehr so reden können. Die Freisetzung dient davor, dass zwei Plättchen, die physikalisch nicht miteinander zu tun haben, weit voneinander liegen, dass sie zusammenkommen. Und deswegen brauchen sie diese Freisetzung. Und es gibt viele Patienten, die diese Erkrankung haben. Die Plättchen werden aktiviert, aber ein festes Gerinnsel wird nicht gebildet werden. Das siehst du meistens durch eine durch eine Blutung, die erst nach der Intervention, also nach einer Operation zustande kommt.
Also zeitversetzt. Also postoperative Blutung.
Zeitversetzt sozusagen. Mhm. Okay.
Und wenn du sagst, viele Menschen haben das, hast du so eine Hausnummer?
Viele von den Patientinnen, die Blutungsneigung haben, haben diese Erkrankung. Also wir haben in unserer Ambulanz ungefähr 30% der Patienten, wo man jetzt keine Hämophilie findet oder Faktorenmangel findet, finden wir diese Störung.
Und diese Untersuchung muss frisch durchgeführt werden. Ne? Die kann man nicht irgendwie, die muss schon sehr zeitnah in einem Labor.
Also was wir ja grundsätzlich empfehlen, ist die sogenannte Stufendiagnostik. Mhm. Man kann Teil der Diagnostika auch verschicken, also Blutausdrücke kennst du ja von der Hämatologie. Man kann es auch für die Plättchen genauso machen. Man kann die Blutausdrücke unter Mikroskop, unter Immunofluoreszenzmikroskop, also die Antikörper, die bestimmte Zellstrukturen erkennen, kann man unter Mikroskop dann nachweisen und beurteilen. Das kann man verschicken.
Und dann kann man das dann mit einer Durchflusszytometrie, das heißt, dann werden die spezifisch nochmal aktiviert mit bestimmten Stoffen und setzen dann bestimmte Stoffe frei, um dann zu gucken, kleben die Thrombozyten zusammen, ja oder nein?
Korrekt.
Okay, und das ist ja. Aber haben denn solche Thrombozyten, wenn dieser Mechanismus so eintritt, das heißt ja, wenn wir uns jetzt ganz einfach vorstellen, wir schneiden uns. Das heißt, zuallererst findet dann die erste Gerinnungsablauf, sozusagen die primäre Hämostase, so wie wir das nennen. Dann findet dieser Vorgang statt mit den Thrombozyten.
Genau.
Hast du einen Unterschied gesehen? Ich meine, wir haben ja, worüber wir ja oft reden, ist ja nun unsere Hämophilie. Und jetzt haben diese Patienten noch zusätzlich einen Faktor 8 Mangel. Hast du für dich selber feststellen können, du betreust ja auch Hämophilie-Patienten, dass du unterschiedliche Arten von, du hast ja sicherlich die Thrombozyten bei diesen Patienten untersucht, unterschiedliche Funktionalitäten von Thrombozyten bei den Hämophilie-Patienten gesehen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Lass uns einen Schritt zurückkommen, damit wir das besser erklären können. Wenn wir uns verletzen, entsteht zum ersten Mal ein Kontakt zwischen Thrombozyten und was hinter dem Gefäß sich versteckt, das sogenannte Subendothel-Matrix. Das ist fast wie ein Klebestoff und holt die Plättchen. Die Plättchen versuchen hier, diese Verletzungsstelle zu stopfen. Das geht nur darum, dass Blut nicht mehr raus aus dem Gefäß kommt. Mhm. Nun, Plättchen sind Zellen und die können nicht so dicht aneinander kommen. Sie müssen zusammengezogen werden. Und das ist diese Fibrinnetz. Diese Fibrinnetz kommt durch die Aktivierung der plasmatischen Gerinnung zustande. Einer der wichtigsten Faktoren, die diese Netz bilden können, ist Faktor 8 und Patienten und Faktor 9 natürlich. Patienten, die diese Faktor 8 und Faktor 9 nicht haben, haben eine Erkrankung, die sogenannte Hämophilie, entweder AV8 oder BV9. So, jetzt musst du dir vorstellen, die Plättchen, die jetzt diese Verletzungsstelle gestoppt haben, brauchen einen Anker, damit die Gerinnungsfaktoren an die Wunde haften können. In dieser Interaktion haben wir analysiert. Wir haben versucht zu verstehen, wie kommt es dazu, dass dieser Faktor 8 an dieser Stelle denn überhaupt bindet. Warum diese besondere Plättchen? Und das Interessante ist, dass wir im Gegensatz zu was in der Literatur mehrfach gezeigt wurde, wir haben gesehen, dass diese Plättchen, diese Thrombozyten, nicht nur eine Population sind, sondern mehrere. Also Plättchen sind nicht nur eine Zelle, sondern sie sind unterschiedliche Zellen. Und die Fähigkeit dieser Thrombozyten, dieser Blutplättchen, sich in einer Form oder andere zu entwickeln, variiert von einem Mensch zu anderen.
Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass wie viel Faktor 8 ich drin habe, sondern es hängt sogar davon ab, dass jeder Mensch unterschiedliche Möglichkeiten hat, mit seinen eigenen Blutplättchen an das jeweilige Faktor 8 Molekül zu binden. Das heißt, die unterschiedliche Art der Thrombozyten ist auch ausschlaggebend dafür, wie sie an das Faktor 8 Molekül binden können.
Genauso.
Das macht es kompliziert.
Das macht es kompliziert. Das bedeutet, ihr habt es schon an Gesunden untersucht, dass ihr geguckt habt, ob Menschen, die normalen Faktor 8-Spiegel haben, das heißt, ihr habt da schon wahrscheinlich geguckt, es gibt also in der gesunden Population Menschen mit normalen Thrombozytenzahlen, normalen Faktor 8, dass es da unterschiedliche Fähigkeiten gibt, mit seinem eigenen Faktor 8 einen Thrombozyten zu binden.
Korrekt. Also in anderen Worten, das Potenzial, eine Zelle zu entwickeln, die stärker an diesen Prozess der Gerinnung involviert ist, unterscheidet sich von Menschen zu anderen. Du bist auch eine Hämophilie-Expertin und du weißt schon, dass manchmal du dich selber fragst, warum blutet dieser Patient mehr als der andere, obwohl sie identische Laborwerte haben.
Da haben die Blutplättchen dann doch auf einmal was mit der Hämophilie zu tun.
Ganz spannend, weißt du, und auf einmal haben wir uns gedacht, es geht eigentlich nur um den Faktor 8 oder auch Faktor 9, wie auch immer. Und damit hört die Reise auf und daran siehst du, es ist viel komplexer, als wir eigentlich denken. Und es gibt noch eine Menge zu tun und auch für den Tamam Bakshul ist auch noch eine Menge zu tun, denn der muss jetzt mal mit uns allen zusammen gucken, wo die Reise hingeht mit den Blutplättchen und dem Faktor 8.
Aus diesem Grund kann es das nicht gewesen sein, dieses eine Interview mit ihm, sondern wir werden es auf jeden Fall fortsetzen.
Auf jeden Fall.
Susanne.
Björn.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Okta Pharma. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.